Stell dir vor, du wachst auf. In einem Raum. In einem Raum. Michael, irgendwie tut das nicht. In einem Raum. Genau, in einem Raum. Und ein... Oh, nee. In einem Raum. In einem Raum. Auf einem harten Bett. Mit einem Stuhl. Und einem Klo. Du wachst auf und du weißt nicht, wie du da hingekommen bist. Wer du bist, du hast eine völlige Amnesie. Also Amnesie heißt Gedächtnisverlust, für die, die es nicht wissen. Gelegentlich, da ist auch eine Tür natürlich, gelegentlich öffnet sich in dieser Tür eine Klappe und jemand schiebt Essen rein und Trinken rein. Klappe zu, man isst, man trinkt, das ist das Leben. Du kennst nichts, du weißt nichts anderes, du hast keine Ahnung, wie du hierher gekommen bist. Aber irgendwie dämmert dir, da muss noch mehr sein. Gelegentlich geht das Licht an, dann ist Tag für dich und dann geht es wieder aus, dann ist wieder Nacht. Irgendwie, das scheint dein Leben zu sein. Aber wie gesagt, irgendwann, irgendwie dämmert dir, dass da noch etwas anderes existiert, dass das nicht alles sein kann. Denn irgendjemand ist ja da draußen, der dir das Essen reinreicht. Was wäre in diesem Fall eine gute Nachricht? Wäre eine gute Nachricht, wenn die Person auf der anderen Seite sagt, hey, du kriegst eine neue Matratze. Vielleicht, weil die harte Pritsche macht das Leben in diesem etwas sehr schwer. Was soll man denn anders machen, als den ganzen Tag auf dem Nest liegen? Und dann kommt die nächste gute Nachricht, was auch vielleicht eine gute Nachricht ist, bei dem eintönigen Essen. Es gibt auch einen Nachtisch und der ändert sich auch. Wäre das eine gute Nachricht? Oder? Ja, wäre doch eine gute Nachricht. Vielleicht nur ein Fernseher. Aber ändert das wirklich etwas an deiner Situation? Sie ist erträglicher. Ja? Es ist doch so. Du weißt immer noch nicht, warum, wer du bist, ja? Noch weißt du, wie du hierher gekommen bist, noch weißt du, warum du, wozu du hier bist. Du bist einfach in diesen vier Wänden da und das ist dein Leben. Wäre es nicht besser, eine bessere Nachricht, wenn man erfahren würde, warum man hier ist? Warum bin ich eigentlich hier? Das würde wenigstens dieses Fragen endlich mal aufhören lassen. Warum bin ich eigentlich hier? Statt dass man irgendwie graduell kleinere Verbesserungen kriegt. Neues Bett, Nachttisch, Fernseher, neue Kleider. Aber ihr müsst euch vorstellen, es gibt Leute, die in Diktaturen in einer ähnlichen Situation sind. Da ändert sich nicht. Es ist immer dieselbe Situation, aber sie sind in einem Ort, wo sie nicht wissen, warum bin ich eigentlich hier? Die wissen nicht, warum sie da sind. Sie sind einfach einkassiert worden und ins Loch gesteckt worden. Das heißt, sie können auch nichts machen. Das, was vielleicht auch eine gute Nachricht wäre, ich weiß, warum ich hier bin, ja, was ich verbrochen haben soll und ich habe dafür ein Urteil bekommen und jetzt kann ich gegen dieses Urteil Berufung einlegen, oder? Das wäre doch das Nächstliegende, dass man, wenn man verurteilt worden ist, im menschlichen Bereich, dass man Berufung einlegt, wenn es Berufung gibt. Und dann da irgendwie etwas an seiner Situation zu verändern vermag. Aber wenn man gar nicht weiß, warum man eigentlich da ist und wozu man da ist, kann man überhaupt nichts machen. Oder dass man zum Beispiel ein Gnadengesuch, wenn alle Berufungsgeschichten schon ausgeschöpft sind, alle Gerichtswege schon gegangen sind, dass man dann je nachdem ein Gnadengesuch einreicht und sagt, hey, Bundespräsident, könntest du mich nicht begnadigen? Wäre es nicht eine gute Nachricht, und das wurde ja schon angesprochen, wenn du hören würdest, dieses Leben, von dem du denkst, dass es immer so sein muss, das kannst du verlassen und kannst hinausgehen und in ein neues Leben in Freiheit starten. Wäre das eine gute Nachricht? Die beste. Du kannst aus deiner Zelle heraus, denn die ist offen und keiner wird dich am Hinausgehen hindern. Das wäre doch die beste Nachricht. In unserer Serie Unsere Gemeinde ist heute das Thema Vorfahrt für das Evangelium. Und ihr fragt euch schon, was die Einleitung damit zu tun haben soll. Und ihr werdet noch mehr staunen oder euch fragen, wenn wir uns dem Predigttext nähern, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Aber ich habe gedacht, ich bin meinen eigenen Vorbereitungen treu. Als ich ursprünglich mal die Predigtserie geplant habe, hatte ich den Eindruck, diesen Text nehmen zu sollen. Also habe ich gedacht, okay, ich erwarte auch von den anderen, dass sie irgendwie auch die Vorbereitung ehren und sich dran halten. Also muss ich das auch. Aber ich versuche, diesen Predigttext auch zu nehmen. Und der lautet folgendermaßen, steht in 1. Timotheus 3, 14 bis 16. Da heißt es, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der offenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist der heutige Predigttext, Hauptteil. Paulus schreibt hier, dass er Timotheus das Vorangehende geschrieben hat und da ging es darum, wir haben diesen Text, den unmittelbaren Text davor schon mal angeschaut, erst vor kurzem, da geht es um die Frage der Ältestenschaft und dann die Frage des Diakonseins und auf dem Leiterwochenende habe ich, glaube ich, über diesen Text vom Diakonsein gesprochen. Wer dabei war, mag sich vielleicht erinnern. Also da hat er gesagt, das habe ich dir geschrieben, damit du weißt, wie man sich im Haus Gottes verhalten soll, was die Gemeinde ist, des lebendigen Gottes, der Tempel Gottes, des Tempels Gottes. Und dann schreibt er diese Gemeinde, beschreibt er sie als die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und der Kern dieser Wahrheit ist das anerkannt große Geheimnis. Dieses Geheimnis ist nicht etwas, was geheim bleiben soll. Ja? Im Normalfall denkt man, ja, wenn man über ein Geheimnis redet, ja, das Geheimnis soll ja geheim sein. Sonst ist es nicht mehr ein Geheimnis. Aber bei Gott ist es umgekehrt. Er redet über ein Geheimnis, was eben nicht mehr geheim sein soll, was alle erfahren sollen. Und dieses Geheimnis, das Wort für Geheimnis kommt 28 Mal im Neuen Testament vor und es hat immer irgendwie eine Beziehung zu dem Thema Reich Gottes, Jesus, Gott, das Evangelium. Also das ist im Prinzip immer, steht im Hintergrund, wenn es um das Geheimnis geht. Das ist das Zentrum. Normalerweise denken wir eben, wie gesagt, dass es geheim bleiben soll. Es soll aber bekannt werden. Aber es gibt ein Geheimnis, was Paulus im Römerbrief nennt, das Geheimnis der Verstockung Israels. Ja, Dort sagt er, es ist ein Geheimnis, was ich euch sage, Israel ist verstockt, damit ihr die Möglichkeit habt. Und Paulus sagt dort, und übrigens bildet euch bloß nichts ein, dass ihr dieses Geheimnis begriffen habt. Überhebt euch nicht. Letztendlich ist die Einsicht in dieses Geheimnis immer ein Geschenk, ein Gnadengeschenk. Dass du Jesus erkennen konntest, war nicht Kraft deiner eigenen Vernunft und Überlegung, dass du Jesus erkannt hast als deinen Herrn und Erlöser. Es war immer ein Geschenk. Es war immer etwas, was Gott in dir offenbart hat. Es ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Mit Gottseligkeit meint die Bibel im Prinzip das, wie man Gott wohlgefällig sein kann. Ja, Gottseligkeit heißt Gottwohlgefälligkeit. Das Geheimnis, wie man Gott wohlgefällig werden kann. Und das wissen wir können es nicht aus uns heraus. Es ist ein Geschenk und dieses Geschenk wird aufgepackt. Dieses Geheimnis der Gottseligkeit war geoffenbart worden im Fleisch. Das heißt, hier wird von der Menschwerdung Jesu gesprochen. Jesus ist, und das Interessante ist, auch der deutsche Text hat es, wir würden da erwarten, dass es heißt, das offenbart worden ist. Aber hier steht der, weil im Griechischen der maskuline Artikel steht. Es geht um eine Person, um eine männliche Person. Jesus ist die Substanz dieses Geheimnisses. Er wurde offenbart im Fleisch. Gerechtfertigt im Geist. Das heißt, durch den Heiligen Geist wurde er in uns und vor uns dargestellt als der einzig gerechte Mensch, den diese Welt, diese Erde kennt. Es gibt keinen einzigen anderen gerechten Menschen außer Jesus. Amen. Gesehen von den Engeln. Hier geht es nicht so sehr darum, dass Gott den Engeln eine besondere, separate Offenbarung gegeben hätte. Ja, dass Jesus mal geschwind quasi ins Engelreich rübergegangen ist und gesagt, hey, hier bin ich. Sondern es geht darum, dass die Engel das, wonach sie schon lange sich gesehnt haben, dieses Geheimnis, was angekündigt worden ist, das zu erkennen. Ja, die wussten genauso wenig, als Jesus inkarnierte, als er geboren worden ist, was da eigentlich abgeht. Zumindest nicht, bevor das passiert ist. Aber als es dann passiert ist, dann haben sie aus dem Himmel geguckt, du guck mal, da entsteht ein Mensch in dieser Maria und die hat keinen Mann gekannt. Hey, das ist der Wahn. Guck das mal an, was da passiert. Weil die Engel sind ja nicht dumm. Die wissen auch, wie sowas funktioniert. Auf alle Fälle sehen die all das, was Jesus erlebt und gelebt hat. Und das ist das, wo wir sehen, gesehen von den Engeln. Und es bedeutet auch, entsprechend Epheser 3,10, dass die Verkündigung an die Heiden zu dem Zweck geschah, damit nun die Fürstentümer und den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes kund werde nach dem ewigen Vorsatz, den er in Christus Jesus, unserem Herrn, gefasst hat. Also, vieles von dem, was wir erleben, was du erlebst in deiner Situation, geschieht um der Fürstentümer und Gewaltigen, um denen etwas zu zeigen von dem, was Gott in dir tun kann und tun will. Weil er es nur in dir tun kann und tun will. Das kann er nicht in den Engeln. Das kann er nicht in den Engeln hören. Was wir hier erleben, die Ups und Downs und die Schwierigkeiten etc., das können nur wir erleben und kann Gott nur an dir deutlich machen, wie groß seine Kraft ist. Das ist im Prinzip in sehr kurzer Form, das geht ja dann weiter, gepredigt unter den Nationen. Ja, ein Kommentator sagte, ja, das ist im Prinzip Das eine ist das Extrem, die Engelwesen sind so nah bei Gott. Ja, die müssten eigentlich alles wissen, wussten es trotzdem nicht. Und die Heiden sind so fern von Gott, die konnten es nicht wissen. Und denen beiden wurde dieses Geheimnis gezeigt. Denn die Engel konnten sehen und dürfen sehen und die Heiden bekommen es gepredigt und verkündigt. Und sie glauben, geglaubt in der Welt und aufgenommen in Herrlichkeit, die Auferstehung Jesu und bis zu seiner Auffahrt in den Himmel, bis zu seiner Wiederkunft. Das ist in sehr kurzer Form das Evangelium. Ja, wenn man mal nicht weiß, wie man das Evangelium erzählen muss oder kann, dann kann man sich diese Geschichte, diesen einen Vers reinbeamen und sagen, okay, wie war das? Wie ist das Evangelium? Okay, die offenbart worden im Fleisch, die Menschwerdung und dann die Rechtfertigung, das vollkommene Opfer Jesu und dann gepredigt. Alle haben es gepredigt und alle haben es gehört und sollen es hören. Und Glaube ist wichtig. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus gerettet. In ganz kurzer Form, das Evangelium, kann man sich gut merken. Nehmt ihr vielleicht mit nach Hause als Lernvers. Kann man sich vielleicht gut merken. Das ist der Kern der Wahrheit, von der wir hier lesen, Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und das ist der Kern. In a nutshell. Gott wird Mensch, um für unsere Sünden zu sterben. Sein Handeln für uns wird von den himmlischen Wesen gesehen und bis zu den Entferntesten gepredigt und auch dort geglaubt. Der menschgewordene Gott kehrt in den Himmel zurück, bis er zum Endgericht wiederkommt. Man könnte dieses Grundfeste, was ihr da lest, auch Bollwerk oder Festung bezeichnen. Die Gemeinde ist dieser Ort, wo diese Wahrheit ihre Heimat hat und auch ihre Verteidigung haben sollte. Nirgendwo anders als in der Gemeinde des lebendigen Gottes ist der Ort, wo diese Wahrheit zu Hause ist. Sie ist nicht an den Universitäten zu Hause, sie ist nicht in den Politbüros zu Hause, sie ist nur in der Gemeinde zu Hause. Die Gemeinde hat die Aufgabe, diese Wahrheit, ich sag's mal, mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Dafür einzustehen, koste es, was es wolle. Und die Gemeinde hat es in den vergangenen 2000 Jahren immer wieder getan. Was bedeutet nun Vorfahrt für das Evangelium? Das Evangelium ist der Same, der die Gemeinde ins Dasein gerufen hat. Es ist so wie die DNA der Gemeinde. Deshalb muss das Evangelium sich in allem, was wir sind und was wir tun, niederschlagen, ausdrücken. Wir als Regelgemeinde haben einen Verein und demnächst haben wir auch die Vereinsversammlung, aber die Regelgemeinde ist kein Verein. Wir sind ein geistliches Gebilde, entstanden durch einen geistlichen Prozess, einen Zeugungsprozess, einen Entstehungsprozess von Gott her, durch sein Evangelium. Was immer wir tun, vom ganz praktischen Baueinsatz, vom sich Gedanken machen, wie man Räume, wie man Orte, wie man Gebäude nutzen kann und anders noch nutzen kann und was man in diesen Räumen alles an Veranstaltungen machen kann, Gruppen einrichten kann, von all diesen praktischen Überlegungen bis hin zu den tiefen theologischen, geistlichen Themen, die wir auch bewegen, sei es in der Predigt, in Lehre, im persönlichen Gespräch oder eben auch wenn wir irgendwie im Gebet zusammenkommen, alles sollte im Prinzip davon geprägt werden, von dieser Frage, wie nützt es der Ausbreitung des Evangeliums? Wie dient das Frauenevent, das Männerwochenende, 60 plus, die Pusteblume, die Hauskreise, das Mosaik, die Gottesdienste, die Kivo und alles andere, was wir sonst noch tun oder planen, wie dient das der Ausbreitung des Evangeliums? Und wie können wir uns darauf persönlich immer wieder darauf einstellen, darauf vorbereiten, wenn wir in diese unterschiedlichen Aktivitäten hineingehen? Wie kann ich mich nützlich machen, um das Evangelium von Jesus Christus unter die Leute kommt? Es ist wie bei unseren Körperzellen. In jeder deiner Körperzellen steckt deine DNA und ist ein einzigartiger Code herauslesbar. Ob es in den Hautschuppen oder in irgendwas, überall, wenn es lebendig ist, ist deine DNA. Und so sollte es in der Gemeinde sein, dass das Evangelium in allem, was wir tun, der bestimmende Faktor ist. Wir sind nicht zur Selbstbelustigung hier. Und wenn ich das so sage, dann predige ich mir selber zuallererst. Neulich ist mir passiert. Es war noch ein Stapel von den Einladungen für Ostersonntagmorgen vorhanden. Da habe ich gedacht, okay, wo bringst du die unter? Ich habe gedacht, die Haltinger, die haben es übers Blättle bekommen, also gehst mal in ein neues Wohngebiet in Weil und habe dann da einfach die Briefkästen gefüllt. Das ist keine Riesengeschichte, braucht ein bisschen Laufarbeit und Zeit. Aber ich hätte mich fast zu Tode geärgert, als mir hinterher so richtig aufgefallen ist, dass ich an Leuten vorbeigelaufen bin. Ich war so fokussiert auf die Briefkästen, die Dinger da in die Briefkästen zu schmeißen, dass ich nicht realisiert habe, okay, ich könnte dem Gartenarbeiter da und seinem Chef noch einen Zettel geben. Und sowas passiert mir oft. Das liegt daran, wie ich gestrickt bin. Ich bin keine Frau. Das sieht man. Ja, Frauen können Multitasking. Ich bin wahrscheinlich die extreme Form von Mann, von Single-Tasking. Ich kann immer nur eins. Ja, wenn ich zwei, drei Dinge nebeneinander machen muss, das ist schon eine gewaltige Überforderung. Also, und das passiert mir so. Und deshalb regt es mir hinterher, sehe ich zuerst hinterher, was ich eigentlich hätte vorher schon machen können. Hilft mir manchmal auch hier allerdings, dieses Single-Tasking. Ich kann mich auf die Predigt konzentrieren und bin abgeschottet von allen äußeren Einflüssen. Ist ein Vorteil bei unserer Gemeinde, wenn es manchmal relativ lebendig ist. Aber ich bin trotzdem fokussiert, aufs Evangelium zu predigen. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass ich euch alle brauche, die ihr vielleicht mehr multitaskingfähig seid oder eure spezielle Begabung die ist, wirklich die Leute zu sehen, die jetzt die Einladung brauchen und denen man die Einladung jetzt geben kann, die tatsächlich da sind. Und gemeinsam erreichen wir dann das Ziel. Ihr ladet sie ein und ich predige ihnen. Welches Evangelium? Die gute Nachricht, die Offenbarung des Geheimnisses muss enthalten, dass wir den Menschen sagen, dass sie in einem Gefängnis sitzen, aus dem sie der Sohn Gottes freigekauft hat, um sie in ein Leben als Kinder Gottes zu führen. Das Leben der Menschen besteht in einem Gefängnis. Es ist ihr altes Leben. Aus dem Leben, in dem sie unter die Sünde verkauft sind, in dem sie ihren Süchten und Begierden ausgeliefert waren, in dem sie in Verwirrung ihres Herzens und ihres Sinnes gefangen sind. Manchmal habe ich den Eindruck, dass für manche, und ich will jetzt nicht sagen, dass das hier der Fall ist, aber Manchmal habe ich den Eindruck, dass für manche das Evangelium in der Hauptsache darin besteht, den Menschen mehr Annehmlichkeiten für ihre Zellen zu bringen. Dass sie es einfach besser in ihrem Leben, in ihrem alten Leben aushalten. Und so hören sie die Botschaft, Jesus kümmert sich um deine materiellen Nöte. Du musst dir keine Sorgen machen. Bring es einfach zu ihm. Jesus ist um deine körperliche Gesundheit besorgt. Er will dich glücklich und zufrieden machen. Er will dir helfen, dich selbst zu verwirklichen. Die schlimmste Verirrung dabei ist, Jesus nimmt dich so an, wie du bist. Denn so hat er dich geschaffen. Ist das die Wahrheit? Kommen wir zum dritten Punkt, die Wahrheit. Wir wollen uns noch einen weiteren Text anschauen. In Johannes 8, 31 bis 36 lesen wir, Vers 31. Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Jesu Wort ist nicht eine Wahrheit unter vielen. Ja, die Bibel ist nicht eine Wahrheit unter vielen, ist nicht ähnlich wie der Koran. Die Bibel ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. In unserem Text in 1. Timotheus 3, 15 hat die Wahrheit auch einen bestimmten Artikel. Habt ihr vielleicht vorhin gesehen, könnt ihr nochmal nachschlagen. Die Gemeinde ist der Ort, wo die Wahrheit zu finden ist. Nirgendwo anders. Man kann allerdings sagen, bei Säule und Grundfeste, da fehlt der bestimmte Artikel. Und so könnte man sagen, okay, die Gemeinde ist nicht ausschließlich der Ort, wo die Wahrheit Gottes zu finden ist. Aber sie sollte auf alle Fälle der Ort sein, wo die Wahrheit zu finden ist. Versteht ihr? Wenn sie bei uns hier nicht zu finden ist, wo soll sie dann im besten Fall gefunden werden? Und dann sagt Jesus selber, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Das Wort Gottes, Jesu Wort, ist die Wahrheit. Da kommen wir nicht drum rum. Das Wort Gottes ist die Wahrheit und die Gemeinde Gottes ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und wir, ich sag mal so, New Frontiers-Leute, wir neigen schnell dazu zu sagen, ja, das ist, wenn eine Gemeinde gegründet wird, dann wird sie aufgebaut auf die Grundlage von Apostel. Die Apostel pflanzen die Gemeinde und dann kommen noch Propheten dazu und die helfen. Das ist alles gut und richtig. Aber das geistliche Gebäude, das überzeitliche, die Gemeinde Gottes insgesamt ist aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, nämlich der Propheten des Alten Testamentes, die angekündigt haben, dass der Messias kommen wird, und die Apostel, auf die Grundlage der Apostel des Neuen Testamentes, die letztendlich Zeugen sind dessen, dass der Messias gekommen ist. Ja, das ist die Grundlage, von der hier Paulus im Prinzip primär mal spricht. Dieses Wort Gottes ist die Wahrheit, die alles entscheidet. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Erinnern wir uns an die Zelle, die ich schon vorher gezeichnet habe. Woraus bestehen die vier Wände dieser Zelle? Ich habe vier Wände, ich hatte ja Kinder fünf Wände, also ging ja auch, aber ist praktischer vier Wände, weil im großen Gefängnis wäre das unpraktisch. Vier Wände. Die erste Wand heißt, dahingegeben in den Begierden ihrer Herzen. Das ist die erste Wand. Römer 1, 24. Die zweite Wand könnt ihr euch jetzt schon denken. Dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Römer 1, 26. Und die dritte Wand, dahingegeben in einen verworfenen Sinn oder verdrehten Sinn. Römer 1, 28. Und jetzt stellt sich die Frage, was ist die vierte Wand? Bitte? Die vierte Wand ist die Antwort jederzeit auf diese Dinge. Und die Antwort ist, darüber spricht man nicht. Darüber spricht man nicht. Das ist nicht wahr. Und wir haben in unserem Text in Johannes 8 eine Stelle, die das im Prinzip sehr schön belegt. Der Geist dieser Welt, und der Geist dieser Welt ist immer derselbe. Der war es vor 3000 Jahren, vor 4000 Jahren, es war immer derselbe Geist dieser Welt. Und er sagt immer dasselbe. Vor 2000 Jahren und heute. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die religiösen Eliten in Jesu Zeit sagen, wir sind Abrahams Nachkommen und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei sein? Historisch gesehen stimmt es ja nicht. Ja, sie waren ja Sklaven in Ägypten. Als Abrahams Nachkommen. Schon einmal, das ist eine offensichtliche Falschaussage. Aber selbst diesen Fakt verdrängen sie. Unsere Zeit sagt, wir sind Menschen mit einem freien Willen. Wir können uns zum Guten entscheiden. Und was für uns gut ist, entscheidet jeder für sich. Ja, das ist die Aussage unserer Zeit. Wir sind nicht Sklaven, wir sind frei. Aber Jesus sagt ganz klar, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Hockt im Kerker, ist eingekastelt in diesen vier Wänden. Wenn die Menschen erfahren würden, dass Jesus sie von Sexsucht, Drogensucht, Untreue, Habgier, Neid, Wollust und so weiter befreien kann und will, dann würden sie möglicherweise, zumindest ein Teil davon, frei werden wollen. Denn genügend Menschen leiden unter ihrem Dasein. Aber das darf nicht geschehen in unserer Gesellschaft. In Malta wurde ein Mann, der in der homosexuellen Szene unterwegs war, zu einem Gottesdienst eingeladen. In diesem Gottesdienst erlebte er die Gegenwart Gottes und die Liebe Gottes und die Liebe der Gemeinde. Und er wurde so berührt, dass sein Leben sich völlig veränderte. Er wurde Christ, vorher Atheist. Und er gab seinen Lebensstil auf. Er wurde eingeladen in eine Radioshow und die zwei Moderatoren haben ihn so interviewt. Wie siehst du eigentlich dieses neue Gesetz, was wir in Malta jetzt haben, dieses Antikonversionsgesetz? Und so haben sie sich dann über dieses Gesetz unterhalten auf seinem Hintergrund. Auf dem Hintergrund, dass er im Prinzip quasi eine Konversion durchgemacht hat. In seinem persönlichen Leben. Die Konsequenz davon ist, dass dieser Mann mit seinen zwei Interviewern angeklagt wurde, gegen dieses Konversionsgesetz verstoßen zu haben. Ihr wisst, dass es ein solches Gesetz auch in Deutschland gibt, seit dem 12.06.2020. Lest ruhig mal nach. Ist interessant zu lesen. Die Wahrheit kann uns frei machen, aber nur, wenn die Wahrheit auch Wahrheit bleibt. Deshalb sagt unser Text, dass die Gemeinde die Säule und Grundfeste der Wahrheit ist. Die Gemeinde Jesu und die Regelgemeinde sollen der Ort sein, wo die Menschen die Wahrheit hören, die freimachende gute Botschaft. Wir erinnern uns. Die gute Botschaft ist, dass wir aus dem Gefängnis raus können. Die gute Botschaft ist nicht, hey, du bist gut, du bist cool und so wie du bist du recht und in deinem Gefängnis, richte dich ein. Hier kriegst noch das und kriegst noch das, damit du in deinem Gefängnis dich wohlfühlst. Die gute Botschaft ist, hey, du musst gar nicht. In Jesaja 61 lesen wir über den kommenden Messias. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Das ist genau das. Dieses Bild. Und dann sagt Jesus über sich selber, Johannes 8, 36, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Die Mauern sind weg. Da ist nichts mehr, was uns festhalten kann. In Jesus fallen alle Mauern, die uns gefangen halten. Wenn du willst, kann dich Jesus davon freimachen. Er kann dich davon freimachen, ständig die Unwahrheit zu sagen. Neidisch oder eifersüchtig auf andere zu sein. Mit nichts zufrieden zu sein. Nur negative Gedanken und Erwartungen zu haben. Stehlen zu müssen, von deinen Aggressionen überwältigt zu werden, nicht vergeben zu können, dir selbst Schmerzen zufügen zu müssen, damit du dich irgendwie überhaupt spürst, Pornos zu schauen, dich durch deinen Minderwert immer in die Ecke zu stellen, kann dich auch davon befreien, von der Last, dir immer wieder beweisen zu müssen, dass du etwas wert bist. Jesus will uns frei machen von unserem gefallenen Zustand, wie auch immer er sich in unserem jeweiligen Leben auswirken mag. Du kannst selbst hier das formulieren. Ja? Ich habe ein paar Dinge genannt, wovon Jesus uns frei machen kann. Aber du kannst für dich formulieren, ja, ich weiß, dass ich noch gefangen bin, dass ich noch in einer Zelle hocke mit einer bestimmten Sache. Da bin ich noch nicht frei und ich möchte frei werden. Ich weiß, ich kenne diese Sache und ich will davon frei werden. Vorfahrt für das Evangelium bedeutet, dass wir die Wahrheit des Evangeliums nie aufweichen, umbiegen oder verkürzen lassen dürfen. Auch nicht durch den Geist dieser Zeit und dieser Welt. Vorfahrt fürs Evangelium bedeutet, dass wir nie aufhören, von dem Kerker zu sprechen, in dem Menschen sich befinden, die Jesus nicht kennen und wie Jesus sie aus diesem Kerker herausholen will. Vorfahrt für das Evangelium bedeutet, dass wir nie von der Freiheit der Kinder Gottes als von neuem geborene Wesen schweigen. Die Wiedergeburt ist ein elementares Bestandteil überhaupt der ganzen Erlösung. Dass Jesus ein neues, ewiges Leben jetzt schon schenken will. Wir müssen nicht mehr in eigener Kraft leben. Vorfahrt für das Evangelium bedeutet, dass wir heute anfangen, dieses Evangelium in unserem Leben zu leben. Ich möchte die Musikgruppe bitten, nach vorne zu kommen. Und ich möchte all die einladen, die jetzt gemerkt haben, okay, da oder da ist für mich ein Punkt, wo ich mich noch nicht frei fühle. Sonst würde ich im Normalfall für euch beten, so vom Platz, also für euch am Platz. Aber aufgrund dieses Bildes möchte ich jeden einladen, der sagt, jawohl, es gibt einen Punkt in meinem Leben, wo ich frei werden will. Und ich will heraustreten aus meinem Gefängnis. Ich bleibe nicht hocken. Ich stehe auf und gehe raus. Und ich lasse mich nicht mehr einkasteln. Deshalb lade ich euch ein, nach vorne zu kommen. Und ich bete dann noch für euch. Und die übrig gebliebenen können ja dann sich drum herumstellen und für euch noch beten. Okay?